Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Emilia Smechowski. Herzlich willkommen bei uns.
Guten Morgen, hallo.
Frau Smechowski, Sie haben ein sehr informatives und ein sehr fein geschriebenes Buch vorgelegt. Gerade Sie sind für ein Jahr nach Polen gegangen, um in dem Land eine Zeit lang zu leben, aus dem Sie stammen, und das Sie mit Ihren Eltern als kleines Kind verlassen haben. War Frau Smechowski da 14 Monate lang wieder Frau Smechowska?
Ja, sogar Frau Schmierhowska, um genau zu sein.
Also Schmierhowska, jetzt wird es ganz kompliziert.
Sehr gut. Mhm. Genau, also ich habe zwei Pässe und habe einen polnischen und einen deutschen, einen eingedeutschten Namen, den wir eindeutschten, als wir eben nach West-Berlin gezogen sind. Und in Polen war das unerklärlich, dass ich mit I ende. Und genau, also ich war auf jeden Fall Frau Schmierhowska.
Warum haben Sie den Namen eingedeutscht? Also Smechowska hätten wir ja vielleicht noch gelernt in Deutschland.
Ja, vielleicht, wobei es sehr viele gibt, die immer wieder auch meinen Namen falsch aussprechen, vor allem falsch schreiben. Und das war so ein bisschen der Versuch, es den Deutschen ein bisschen leichter zu machen. Ich habe da meine Eltern im Nachhinein auch sehr gut verstanden. Unser ursprünglicher Nachname hat auch hier einen Akzent, da ein IE, wo auch nicht klar ist, wie spricht man das aus und so. Also das war schon etwas kompliziert.
Emilia Smechowski hat Polen mit ihrer Familie im Alter von 5 Jahren verlassen, ist in Deutschland aufgewachsen, hat hier studiert und ist eine vielfach ausgezeichnete Autorin und Journalistin geworden. Vor kurzem hat sie ein berufsprivates Jahr eingelegt. Sie wollte in Polen leben, als Bürgerin ihres auch Heimatlandes, gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter. Rückkehr nach Polen, Expeditionen in mein Heimatland, heißt das Buch, in dem Sie davon berichten, Frau Smechowski. Expedition, hat sich das denn tatsächlich so angefühlt?
Zunächst ja. Also ich war schon ein bisschen wie so eine Ethnologin unterwegs in meinem, in meinem Heimatland. Ich fremdele ja auch ein bisschen mit dem Wort Heimat. Auf jeden Fall in meinem Geburtsland und habe mir das schon erstmal so aus der Distanz angeschaut.
Sie hatten im Grunde die Informationen einer gut informierten Journalistin und Zeitungsleserin, nicht? Denn Sie waren doch nur besuchsweise bis dahin in Polen.
Genau, beziehungsweise auch schon ab und an auf Recherchen, aber immer natürlich auf sehr, sehr kurzen Recherchen, wie das so üblich ist bei Zeitungen. Und ich habe schon das Bedürfnis gehabt, nicht nur punktuell da mal hinzufahren, sondern dort richtig zu sein und zu verstehen, wie man da eigentlich lebt, auch gerade aktuell.
Die Erinnerungen müssen ja Erinnerungsfetzen gewesen sein mit 5. Was war Ihnen denn überhaupt präsent von diesem Land?
Naja, wie gesagt, also einerseits viel Angelesenes, viel auch so politische Kommentare nach der Wahl 2015, aber das war alles so fern und nicht greifbar.
Ich dachte eher mit 5 Geruch, Geschmack,
ja,
das Meer.
Genau, also das war sozusagen aus der Kindheit. Und dann, also ich hatte viel angelesenes Wissen und habe gelesen von diesem Riss und so weiter, und der durch die Gesellschaft geht, und dann aber auch so kindliche, sehr assoziative Erinnerungen, also eben Geruch, Geschmack sehr über die Küche natürlich, über die polnische Küche. Und ich weiß auch noch sehr genau, und ich empfinde das immer noch so, dass wenn ich aus dem Zug steige in Polen, ich diesen Geruch von Braunkohle rieche, von verbrannter Braunkohle, und das mich wahnsinnig zurückkatapultiert in meine Kindheit.
Mhm. Interessante Mischung, nicht? Die informierte Journalistin und das wieder hochgekommene kleine Mädchen, was die Braunkohle riecht, und ja, in Danzig vielleicht auch das Meer, die Ostsee.
Genau, und das Meer total, der Fisch dort, die Erinnerung mit meiner Oma da irgendwie am Fischimbiss zu essen und so. Das alles auf jeden Fall. Und interessante Mischung, aber auch schwierige Mischung, weil man natürlich auch sich so ein bisschen hin und her gerissen fühlt, weil man sich auch nicht auf eins, das war ja auch so mein Plan, sich nicht auf eins zu konzentrieren, sondern beides zuzulassen. Das erzeugt natürlich eine Spannung, die manchmal auch anstrengend ist.
Eine Reise mit und ich glaube auch für Ihre kleine Tochter?
Ja. Auf jeden Fall. Also es hatte wirklich viele Gründe, und ein Grund war auch ein privater. Ich wollte, dass sie wirklich die Chance bekommt, Polnisch zu lernen und vielleicht auch ganz egoistisch, dass sie mein Land oder wie auch immer, also das Land, aus dem ich komme, kennenlernt und dem ein bisschen näher kommt.
Was Sie selber so als Kind und Jugendliche nicht konnten, nicht durften, darüber reden wir noch jetzt erstmal in diesen 14 Monaten. Wer hat sich denn leichter getan, Mutter oder Tochter?
Tochter, ganz klar. Also ich habe wahnsinnig gefremdelt. Fremdeln ist ja eigentlich so ein Wort für Kinder, aber ich habe mich sehr schwer getan. Und die Erwartung war eigentlich, das habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht, das ist mir erst klar geworden, als ich dann dort war. Meine Erwartung war schon, dass sich so ein bisschen so ein Kreis schließt oder dass diese Sehnsucht, die ich ja irgendwie auch nach diesem Land jahrelang hatte, dass die sich dann so ein bisschen erfüllt und es irgendwie ein Happy End gibt, zurück zu den Wurzeln und so weiter. Und es war überhaupt nicht so. Und meine Tochter ist natürlich sehr unbedarft an die Sache rangegangen, wie es Kinder eh tun, und hat das einfach mit offenen Augen sich alles angeschaut und angenommen. Und ich dachte, warum fühle ich mich eigentlich so fremd in diesem Land? Und es ging mir anfangs überhaupt nicht gut.
Haben Sie eine Antwort drauf gefunden, warum Sie sich so fremd fühlten?
Ja, weil es einfach nicht mehr mein Land ist, also weil ich 1988 ausgewandert bin, weggezogen bin, als, wie gesagt, als Kind und 2018, 30 Jahre später, zurückkam in ein komplett anderes Land, in ein anderes politisches System und so weiter. Das kann man ja überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das wusste ich ja auch eigentlich auf der rationalen Ebene, aber auf der Gefühlsebene, das kam eben nicht hinterher, diese Erkenntnis.
Von dem tiefen Riss haben Sie schon gesprochen. Von dem tiefen Riss in Polen in der Gesellschaft ist die Rede, seit das Land sich eine rechtskonservative Regierung gewählt hat. Und Sie wollten ja nun auch eben nicht nur die Lage distanziert analysieren und einschätzen, sondern auch polnische Bürgerin sein mit einem normalen Leben. Kind in die Kita, Ausflüge machen, Yogakurs. An welchen Stellen im alltäglichen Leben ist Ihnen denn dieser Riss begegnet?
Er ist mir gar nicht so begegnet. Das ist so sehr schwer zu erklären, weil der Riss sich eigentlich wenig mit Leben gefüllt hat, weil die Menschen diesen Riss gar nicht so zeigen. Also man muss schon sehr genau hinschauen und man muss sehr genau beobachten, um zu verstehen, wer auf welcher Seite steht. Es ist ja nicht so, dass die einen irgendwie blaue T-Shirts tragen und die anderen rote T-Shirts, und es wird auch nicht über Politik gesprochen. Das hat mich wirklich auch überrascht. Ich dachte vielmehr, dass es noch Streit gibt und Diskussionen um sozusagen die richtige Sache, um das Polen der Zukunft. Und da gibt es ja Streit, aber der wird woanders geführt. Der wird in den Medien geführt, im Internet natürlich extrem, in diesem anonymen Raum. Aber auf der Straße, auch am Esstisch, in der Familie, wird das Thema Politik weitgehend gemieden.
Wie kommt man dann überhaupt mit Menschen ins Gespräch, die man noch nicht kennt? Da muss man sich ja erstmal ein bisschen abtasten. Was darf ich hier so sagen und was nicht?
Genau, also es ist erstmal ein Abtasten. Es ist auch ein Herausfinden wollen, wo der andere steht. Die Polen sind schon auch ein Volk, das sehr vorsichtig ist und überhaupt nicht so eindringt in die Privatsphäre eines anderen, was bedeutet, dass man eben niemanden einfach so fragen würde, was haben Sie denn gewählt vor ein paar Jahren, sondern das muss man irgendwie, wenn man es herausfinden will, irgendwie anders herausfinden, durch Marker, durch weiß ich nicht, also wenn jemand sehr viel natürlich über die Kirche und den Priester, die Vertrauensperson, den Priester spricht, dann kann man schon davon ausgehen, dass das nicht gerade ein Linksliberaler ist und so weiter. Also da gibt es natürlich so Tricks, sage ich mal, wie man das herausfindet, aber man kann sich natürlich auch irren.
Sie haben auch sehr geschrieben, für mich, für meine Empfinden, aus einer Haltung des Verstehenwollens. Sie waren wirklich neugierig, Sie wollten Menschen kennenlernen und nicht Zeitungsartikel, Belegfiguren. Und wenn Sie dann da so im Osten Polens herumgekrebst sind, wo Menschen leben, die für die Sie die Polen der schlechteren Art sind als Liberale, wie läuft das? Wie geht man da auf Tuchfühlung? Wie lernt man sich so kennen? Wie erfährt man was?
Also ich glaube, hätte ich nicht gesagt, was ich natürlich immer getan habe, ich bin eine Journalistin, dann hätte ich es sehr viel leichter gehabt. Die Polen, gerade dort sozusagen in der anderen Hälfte des Landes, sind gar nicht so verschlossen. Sie sind aber sehr, sehr reserviert, was wirklich Journalisten und Medien angeht und erst recht natürlich aus Deutschland. Natürlich sage ich, weil da ja auch Propaganda viel betrieben wird von den rechtsnationalen Medien. Und das war schon nicht einfach, diese Kombination deutsche Reporterin, aber an sich, wenn man, naja, also es ist ja schon das, so, dass die Leute merken, wenn echtes Interesse da ist und wenn man eben nicht nur ein paar Zitate abgreifen möchte, sondern dort auch länger sein und wirklich verstehen will. Und das hat dann schon oft genug jedenfalls funktioniert. Und da habe ich dann auch festgestellt, wenn es zu einem Gespräch kommt und wenn die Menschen wirklich sich darauf einlassen, dann sind sie auch absolut offen. Also das hat mich sehr überrascht. Es war überhaupt nicht so, dass es so Gewissheiten gab, die man abgespult hat und quasi so die Propaganda wiederholt, sondern es gab auch viele Fragen zu Deutschland, viele Fragen zu, wie ich das sehe. Und das heißt ja nicht, dass ich eine Meinung ändere, aber es war schon eine Offenheit da.
Emilia Smechowski hat gerade 14 Monate in Polen verbracht. Sie ist Deutsche und Polin. Und sie hat dort unter anderem eine Begegnung gehabt, eine Begegnung der sehr besonderen Art mit Lech Walesa, dem legendären Gründer der Gewerkschaft Solidarność und zeitweiligen Präsidenten des Landes. Das muss, Frau Smechowski, gelinde gesagt, ziemlich skurril gewesen sein. Erzählen Sie uns davon.
Ja, ich habe auch nicht erwartet, dass es so skurril wird, weil ich dachte, naja, das ist so ein offizieller Termin mit einem Politiker in Rente, der vielleicht ja auch Zeit hat und so weiter. Und ich habe einen Termin gemacht bei ihm im Büro auch, sehr offiziell, im Solidarność-Zentrum, ein sehr schönes Museum übrigens, eine sehr schöne Ausstellung über die Zeit dort. Und da hat er auch sein Büro und bin dann hoch und habe, ich glaube, 13 Minuten nur in diesem Raum verbracht, weil er dann danach keine Lust mehr hatte, weil er sehr, ein schwieriger Mensch ist, glaube ich.
Er war wirklich Elektriker, als er Ihnen begegnete, ne?
Er war Elektriker, er hatte einen Schraubenzieher in der Hand. Ich habe mich auch gefragt, ob das irgendwie eine Pose ist, wobei ich das nicht glaube, er inszeniert sich ja nicht. Dem ist einfach total egal, wer da gerade im Raum steht und was derjenige oder diejenige gerade sieht. Der hatte irgendwas rumrepariert an irgendeinem, ich glaube, alten Telefon oder so.
Sie haben zugehört und er hat geschraubt und gelötet.
Es hat sich dann zum Gespräch dann doch auf den Sessel gesetzt. Es war einfach so eine merkwürdige Situation, weil wir dann erstmal schwiegen in dem Raum und ich gewartet habe, bis er eben fertig ist mit Schrauben.
Ist das inzwischen ein Mensch von vorgestern in Polen? Der einstige Held?
Ja, würde ich schon sagen. Also er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr komplizierter Charakter. Das sagen auch, also an ihm entzündet sich auch so ein bisschen diese Frage, auf welcher Seite man steht in Polen, wie man es eben mit ihm hält, mit Wałęsa. Er ist aber auch jemand, der so schwierig ist, charakterlich, dass er wirklich auch für sozusagen seine Anhänger und die, die ihn als Helden feiern und nicht demontieren wollen, von denen wird er zum Teil auch belächelt.
Mhm. Also ein echtes Unikat in jeder Beziehung.
Ein echtes Unikat, ja. Sehr, sehr spannend.
Sie sind in Polen gereist und Sie haben immer wieder versucht herauszufinden, warum ist dieses Land zurzeit so, wie es ist, eben in großen Teilen ja rechtskonservativ und da bestimmt die PiS-Partei die Richtung. Wie man dahin kommt, vielleicht haben Sie ja selbst ausprobiert mit einem Staatsfernsehen-Selbsttest. Wie muss ich mir den vorstellen?
Naja, ich habe tatsächlich, es war sehr schwer, mich eine Woche ferngehalten von Social Media und anderen Informationsquellen meiner Blase, sage ich mal, und habe nur abends um 19.30 Uhr den ersten Sender eingeschaltet und habe mich über die Abendnachrichten informiert, also die polnische Tagesschau quasi.
Und dann?
Und dann war ich schon am ersten Abend etwas entsetzt, wirklich. Also auch das ist so eine Information, die sich plötzlich mit Leben und Inhalt füllt. Ja, ich wusste ja, dass die Medien umgebaut werden. Ich wusste, dass viele nach der Wahl 2015 viele Journalisten aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk entlassen wurden und durch neue regierungstreuere. Das wusste ich und trotzdem war mir nicht klar, wie weit sich diese, ja, wie soll man das nennen? Das ist kein Journalismus mehr. Also wie sich diese dieses Staatsfernsehen gewandelt hat.
Was begegnet einem denn, wenn man da abends auf dem Sofa sitzt, Cracker in der Hand, ein bisschen guckt, ein bisschen Konzentration, ein bisschen auch nicht und man schaut. Was erfährt man denn dann? Also vom Umbau wissen wir ja, aber wenn man da so sitzt und im Wohnzimmer und Fernsehen guckt, was passiert dann mit einem?
Naja, eigentlich erfährt man, dass das Ausland böse ist. Also dass aus dem Ausland, aus welchem auch immer fast, eine Gefahr kommt und dass im Inland, in Polen, alles gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es sozusagen auf dem besten Weg dahin, gut zu werden. Das ist eigentlich unterm Strich die Information, die man erhält.
Jeden Abend?
Jeden Abend. Und es wird auch, also auch Auslandsnachrichten, es ist ja wahnsinnig viel in dieser einen Woche passiert. Das habe ich alles erst im Nachhinein sozusagen mir erlesen, weil Auslandsnachrichten auch wirklich nur gesendet werden, wenn sie etwas mit Polen zu tun haben. Also wenn ein israelischer Politiker Polen beleidigt, in Anführungsstrichen, das wird gesendet. So, das ist dann die Auslandsnachricht.
Sie sind ja so in einer gemischten Gemengelage gewesen. Einerseits die Journalistin, die beobachtet und sich was erobern will, als auch eben die Frau, die da mit ihrer Tochter gelebt hat und eben auch leben wollte dort in Danzig. Apropos Danzig, sagen Sie Danzig oder Gdansk?
Ich sage Danzig. Mhm. Ich habe total Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie so eine Richtung für mich zu finden. Ich sage bei den Städten, die man kennt auch wirklich, die großen Städte, sage ich schon, die deutschen Namen. Bei Städten wie Olsztyn zum Beispiel, das auf Deutsch Allenstein heißt. Und all diesen Städten, wo man eben, wenn man sie nicht kennt, nicht weiß, ob das nicht sogar Allenstein nicht in Deutschland liegt, da sage ich die polnischen Namen.
Mhm. Haben Sie Ihr Geburtsland eigentlich neu lieb gewonnen auf Ihrer Expedition? War es unterm Strich auch ein schönes Jahr?
Schön ist ein schwieriges Wort. Mhm. Es war, ich habe es lieb gewonnen, natürlich, weil ich es besser verstanden habe. Und das hilft ja immer. Es ist ja immer eine Art von Annäherung. Aber es ist nicht so, dass sich da, wie ich anfangs auch sagte, irgendwie ein Kreis geschlossen hat, auch am Ende nicht. Also es war kein Happy End, es war kein, jetzt bin ich hier und jetzt kann ich quasi sterben, so nach dem Motto. Das war überhaupt nicht
das
so.
Das sollten Sie auch noch nicht mit 36 Jahren, das sollten noch Jahrzehnte vor Ihnen liegen, Frau Smechowski. Aber wenn Sie jetzt wieder in Hamburg sind und in Berlin, gibt's was, wonach Sie Heimweh haben in Polen?
Ja, ich habe Heimweh nach dem Meer. Also ich vermisse das Meer sehr. Und auch die Art zu leben. Also es war natürlich, Danzig war so die perfekte Stadt eigentlich, weil sie so mittelgroß, mittelklein ist. Man dort sehr, sehr gut sein kann und es auch eine Weite hat, die es zumindest in Berlin so nicht gibt, weil es einfach sehr viele Menschen dort leben. Doch, das vermisse ich schon.
Emilia Smechowski ist heute Mitte 30. Sie wurde in Polen geboren und als sie 5 war, ging es plötzlich nicht nach Italien in den Urlaub, wie die Eltern ihr erzählt hatten, sondern nach Deutschland für immer. Frau Smechowski, was erinnern Sie noch von dieser Flucht?
Ich erinnere die Aufregung und die Angst. Ich erinnere jetzt nichts sehr Konkretes, aber dieses Gefühl, das meine Eltern, glaube ich, mit ins Auto gebracht haben, die Angst aufzufliegen, die Angst, weil es ja eben eine Flucht war, eine vor auch den Behörden, die nichts wussten, die Angst, was uns erwartet natürlich.
Warum wollten Ihre Eltern unbedingt weg? 1988 war das, ein Jahr später hat sich vieles in Polen geändert. Warum wollten die Eltern unbedingt weg?
Ja, sie wussten ja nicht, dass sich ein Jahr später viel ändern wird. Und so viel hat sich erstmal auch nicht geändert. Das ging ja nicht Schlag auf Schlag. Und meine Eltern und vor allem mein Vater, der so ein bisschen der Motor unserer Flucht war, hat die Schnauze voll gehabt von seinem Land. Das kann man schon so sagen. Er hat sich sehr eingeengt gefühlt. Er hat das oft beschrieben wie ein Gefängnis, aus dem er nicht ausreisen darf. Es ist ein Ausreiseversuch schon nicht geglückt, ein paar Jahre vorher nach Frankreich. Und deswegen war er da auch so sehr resolut und hat gesagt, nee, jetzt reisen wir für immer aus.
Mhm. Es ging dann für die Familie sehr, sehr schnell, ich sag mal, nach oben in Deutschland. Wie kam das?
Na, wenn man ehrlich ist, kam es vor allem dadurch, dass wir bevorzugt behandelt wurden als Aussiedler, als polnische Aussiedler. Von Leuten wie uns gab es ja sehr viele in den 80ern und wir bekamen sehr schnell einen deutschen Pass. Das ändert schon mal einiges. Mhm. Wir bekamen Hilfe bei der Wohnungssuche, sehr gute Sprachkurse für meine Eltern und so. Und das ist natürlich schon, das legt den Grundstein für eine Integration oder Assimilation, wie ich sie nenne in unserem Fall. Und das ja, also das ist erstmal gar nicht so sehr auch Eigeninitiative, sondern viel staatliche Vorleistung. Und dann haben meine Eltern aber auch beschlossen, dass sie ihr altes Land zurücklassen.
Das ganze Land zurücklassen, das ganze Leben zurücklassen.
Das ganze Leben und die Sprache und die Kultur. Also sie waren wirklich, sie haben wie so Schwämme aufgesogen, was Neues kommt, was Neues da ist. Sie wollten unbedingt in den Westen und haben das Alte versucht, auch so ein bisschen zu verstecken und zu verbergen und haben sich geschämt.
Wie haben Sie das erlebt als Kind?
Was ich erinnere, auch schmerzhaft erinnere, war der Verlust der Sprache. Also ich habe wirklich ja das Polnische, dadurch, dass es dann hieß, in Deutschland sprechen wir Deutsch, das Polnische sehr auch verlernt. Ich habe auch diese Ansage meiner Mutter vor allem angenommen und dann auch Deutsch gesprochen. Und dann war das Polnische wirklich Jahr für Jahr immer weniger, wurde immer weniger, auch so trotz Sommerurlaube bei meiner Oma in Danzig zum Beispiel. Und das führte dann dazu, dass ich als Jugendliche eigentlich die Sprache gar nicht mehr sprechen konnte.
Mhm, aber erstmal müssen Sie doch als Kind dann stumm gewesen sein, denn Sie hatten doch keine andere Sprache als Polnisch. Und plötzlich wird diese Sprache verboten.
Genau. Erstmal war ich, ich glaube, einige Wochen, Monate stumm und habe sehr schnell aber Deutsch verstanden. Das wusste meine Mutter auch. Das hat sie mitbekommen, dass ich da schon weiß, sozusagen, was die Leute reden. Aber ich habe mich da so ein bisschen verweigert und war trotzig und habe ihr das dann nicht erzählt, worum es geht. Und habe dann aber sehr schnell, wie auch meine Tochter jetzt in Polen, sehr schnell die Sprache gelernt.
Ihre Eltern haben danach gestrebt, bloß nicht aufzufallen, bloß ganz schnell sich einzupassen in dieses neue Land. Sie haben dafür ein sehr eindrückliches Wort gefunden. Sie sind die Strebermigrantin, Frau Smichowski. Das ist ein Wort mit Augenzwinkern, aber auch sehr ernsthaft gemeint, ne?
Ja, Streber ist ja auch so ein zwiespältiges Wort. Also meine Eltern, glaube ich, würden gar nicht sagen, dass das so negativ ist, weil sie sehr leistungsorientiert sind und vor allem waren, auch auf die Kinder bezogen.
Haben Sie dieses wunderbare Wort eigentlich Urheberrecht? Strebermigrantin?
Das weiß ich nicht. Ich bin auch fast, weil ich jetzt natürlich so abgestempelt bin, würde ich es auch gern fast wieder loswerden. Nein, also es ist schon, keine Ahnung, ich habe mir das irgendwie überlegt beim Schreiben, weil dieses Strebertum natürlich auch sehr rekurriert auf Schule und ich ein sehr, sehr, sehr strenges, schwieriges Schulleben hatte und sehr gute Noten mit nach Hause bringen musste und so weiter. Und
Es ging darum, dass man in allem möglichst besser war, damit man schnell vorankam und gleichzeitig ja unsichtbar blieb, nicht auffiel, sich nicht bemerkbar machte. Ist das eigentlich typisch für die 2 Millionen Polen, die inzwischen in Deutschland leben? So eine richtige Community merkt man da ja nicht, anders als bei den Türken zum Beispiel.
Naja, dadurch, dass man sie nicht merkt, das spricht ja sehr dafür, dass sie sich eben assimiliert haben und dass sie nicht sehr sichtbar sind. Wobei ich schon sagen würde, also zum einen wird es immer Leute geben, die sagen, nein, bei uns war es anders. Die gibt es auch, das weiß ich, die eben sich nicht versucht haben zu assimilieren. Es gibt aber sehr, sehr viele, die mir also auch nach diesem Buch, nach dem ersten geschrieben haben, dass es bei ihnen exakt genauso war, was mich fast erschrocken hat, diese Briefe und Mails. Und ich würde schon sagen, dass es da so eine Tendenz gibt, eine sehr ähnliche Tendenz unter den Polen.
Sie haben darunter ein bisschen gelitten als Kind, als Jugendliche, dass plötzlich Dinge verboten waren, dass sie immer die Beste sein mussten, diesen Nicht-Auffallen heraus. So habe ich es zumindest gelesen.
Ja, also man muss das schon trennen. Ich habe gelitten unter dem Sprachverlust ganz am Anfang und habe mich dann aber, ich war nicht jahrelang sozusagen unglücklich. Ich habe das total angenommen auch, das, was meine Eltern vorgelebt haben, und habe aber gelitten unter der Strenge des Elternhauses, das auf jeden Fall. Ich habe das überhaupt nicht aber in Verbindung gebracht mit Polen oder auch der Migration.
Einfach nur dieser Leistungsdruck.
Einfach der Leistungsdruck und genau.
Sind dann aber regelrecht ausgebrochen, mit 16 schon ausgezogen. Warum?
Weil ich Operngesang studieren wollte und meine Eltern, vor allem mein Vater, dagegen war. Also eigentlich kann man das so kurz zusammenfassen.
Der Wunsch muss heiß gewesen sein, wenn man dafür mit 16 das Haus verlässt.
Ja, war ja auch. Man muss aber auch, glaube ich, der Typ sein, der sowas überhaupt macht. Mhm. Also,
Woher kam der Wunsch?
Ja, gute Frage. Also ich meine, woher kommt überhaupt ein Berufswunsch? Das ist natürlich auch vielleicht ein Talent, was erkannt wurde und was ich auch selber wahrgenommen habe. Und dann schon auch einfach ich habe bis heute eine große Liebe zur Musik. Und vielleicht war es auch ein bisschen, das habe ich aber wirklich mir erst hinterher sozusagen, habe ich das festgestellt, auch so ein bisschen der Versuch, wieder sichtbarer zu werden. Also eine Bühne ist natürlich die maximale Sichtbarkeit, die man haben kann. Wahrscheinlich eine Mischung.
Mhm. Sie haben das dann ja auch sehr lange studiert, 5 Jahre lang und dann doch noch abgebrochen. Wie kam das?
Ach, ich habe einfach festgestellt, dass der Beruf nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Mhm. Es ist ja oft so, dass Traum und Realität nicht deckungsgleich sind. Und ich hatte aber nicht die Kraft und auch nicht die Lust, dafür zu kämpfen, auch für diese Realität, die da eben war. Und ich habe dann auch festgestellt, dass natürlich der Operngesang erstmal die maximale Rebellion war, vielleicht gegenüber meinen Eltern, aber natürlich mindestens genauso leistungsorientiert wie eine, weiß ich nicht, Arztkarriere, die meinen Eltern vorgeschwebt hat. Mhm. Also.
Emilia Smichowski ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und eben hat sie uns erzählt, wie sie aus ihrer Streber-Migrantenfamilie ausgebrochen ist, um Opernsängerin zu werden. Frau Smichowski, singen Sie denn heute noch manchmal so aus Freude, aus purer Lebenslust, also aus dem Gefühl heraus, aus dem Menschen Musik machen?
Nein, muss ich ehrlich zugeben, ich singe, wenn, dann für meine Tochter, aber ich singe keine, ich meine, ich habe Oper studiert, das ist schon, ich singe keine Arien mehr, nein.
Ich habe das auch gefragt, weil mir das im Kopf geblieben ist, diese Daueranspannung, der Aufstiegswille der Familie, von dem Sie uns erzählt haben, dass ich dachte, naja, die Musik vielleicht auch ein bisschen als Leichtigkeit empfinden, aber diese Entspannung konnten Sie sich selber nicht gönnen in dieser Familie lange.
Naja, jetzt ist Musik ja Entspannung für mich. Mhm. Wenn ich sie passiv höre und auf Konzerte gehe, ist das eine größere Entspannung, als sie selbst auf einer Bühne zu machen.
Stattdessen Romanistik studiert und dann Journalistin geworden. 2 Bücher gleich vorgelegt, die sich mit Ihrem Weg auch beschäftigen. Was haben denn eigentlich die Eltern zu diesen Büchern gesagt?
Das Aktuelle ist ja frisch raus. Das haben Sie, glaube ich, noch nicht gelesen. Beim ersten waren die Reaktionen schon unterschiedlich. Also meine Mutter hat das sehr durchlebt, das erste Buch, weil es ja von ihrem Leben auch handelt. Mhm. War da sehr emotional. Und hat aber mich sehr auch unterstützt und war auf vielen Lesungen. Mein Vater fand das Buch, glaube ich, nicht so gut, sagen wir so.
Mhm. Also Sie schreiben ja aus einer Haltung des Verstehenwollens heraus, aber auch sehr, sehr offen. Trotzdem dachte ich, das ist für die Eltern nicht einfach, wenn die Tochter plötzlich so loslegt und sagt, ich habe viel, viel Druck gekriegt, mehr als für mich gut war.
Bestimmt ist das nicht einfach. Mhm. Ich bin ja nun auch selber Mutter und kann mir ja noch nicht ausmalen, wie es ist, auch Gegenwind vom Kind zu bekommen und so. Das ist schon das ist bestimmt nicht einfach, aber ich finde, es ist zumutbar und aushaltbar. Ich meine, ich bin immer unter dieser Prämisse aufgewachsen, Kinder haben keine Meinung und Kinder haben keine Stimme und das ist etwas, was vielleicht auch nicht stimmt.
Mhm. Sind Sie denn inzwischen in Ihrer Familie das erfolgreiche Gegenmodell oder sind Sie immer noch das schwarze Schaf?
Schwierige Frage. Schwarzes Schaf bin ich nicht. Ich bin aber schon ja, wie soll ich sagen, ich habe oft das Gefühl, dass ich die Dinge irgendwie anders mache und das dann auch gespiegelt wird. Also so richtig verstanden hat zum Beispiel meine Mutter, glaube ich, auch nicht, warum ich da jetzt 14 Monate in Polen war. Also sie hätte es eher verstanden, wenn ich nach Washington gegangen wäre als Journalistin. Mhm. So, das ist irgendwie immer noch drin.
Die Westorientierung.
Die Westorientierung, ja.
Ihre Eltern, Frau Smichowski, wenn ich das fragen darf, sind die in Deutschland eigentlich glücklich geworden?
Ich würde nicht sagen, dass das was mit dem Land zu tun hat. Ich finde das total schwierig. Habe mich auch oft gefragt, ob sie in Polen glücklicher gewesen wären, wenn man jetzt irgendwie von glücklich sprechen kann. Was heißt das in Deutschland? Ob sie glücklich geworden sind?
Die Ziele haben sie ja erreicht. Sie haben einen Aufstieg gehabt. Sie sind sehr erfolgreich geworden, beide als Ärzte.
Das stimmt.
Es hat sich ja vieles erfüllt, was angestrebt war. Und auch sehr energisch und anstrengend angestrebt war.
Das stimmt, aber ob sie glücklich geworden sind, ist für mich so eine persönliche Frage, das müssen sie selbst beantworten, das kann ich für sie nicht tun.
Sie haben sich mit dem Jahr Polen auch ein bisschen die durch die Flucht ein bisschen geklaute Heimat wieder zurückgeholt, könnte man meinen. Ist das so?
Ja, also ich habe schon, habe ich ja vorhin auch gesagt, so durch dieses Verstehen wollen und auch Verstehen mir das Land so ein bisschen näher geholt. Aber es ist trotzdem eine Distanz geblieben. Also ich kann vieles habe ich auch nicht verstanden. Es ist ja nicht so, dass 14 Monate da reichen, um irgendwie jeden Winkel auszuleuchten.
Was ist Ihnen immer noch das größte Rätsel?
Mir ist immer noch das größte Rätsel, wie es funktioniert hat, auch so aus der Distanz, dass man wirklich, dass dieses Land wirklich so unversöhnlich gespalten ist. Also dass es so, ich habe das Gefühl, die zwei Seiten sind so einbetoniert und einzementiert, dass es da keine auch Annäherung auch in nächster Zeit geben wird. Ich sehe das nicht.
Traurig,
ja. Und auch vielleicht eine Warnung und eine Gefahr für andere Länder, da gut aufzupassen.
Emilia Smichowski, sie erzählt uns von ihrem deutsch-polnischen Leben hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Smichowski, wenn Sie heute Ihre Tochter auf dem Spielplatz rufen, was rufen Sie denn dann?
Welches Wort? Hotch.
Hotch,
ja. Das heißt komm.
Das heißt, Sie reden mit ihr Polnisch.
Ich rede mit ihr Polnisch, ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das zu 100% Polnisch ist, ja. Also ich bin auch nicht so, dass ich da streng mit mir jetzt werde.
Weil Sie das als Kind ja nicht durften, Polnisch reden. Und jetzt rufen Sie es laut über den Spielplatz.
Jetzt rufe ich es laut, ja, jetzt reicht es auch langsam mal mit der Scham, würde ich sagen. Nee, ich habe mich da schon selber auch draus befreit.
Sind Sie eine Ex-Streber-Migrantin und heute eine ganz selbstbewusste Frau zwischen oder inmitten von zwei Ländern?
Was ist selbstbewusst? ich bin inmitten von zwei Ländern und ich halte das aus. Und ich glaube, das ist Aufgabe genug sozusagen.
Was wünschen Sie sich für Ihre Tochter, die ungefähr in dem Alter mit Ihnen nach Polen gegangen ist für 14 Monate, in dem Sie aus Polen mit Ihrer Familie herausgegangen sind? Was wünschen Sie sich für dieses kleine Mädchen?
Naja, was sich vielleicht jede Mutter, jeder Vater wünscht. Ich wünsche mir, dass sie ihren Weg geht und dass ich sie nicht daran hindere.
Dass Sie sie nicht daran hindern?
Ja.
Klingt eine kleine Sorge mit.
Natürlich, klar.
Frau Smichowski, was heißt denn auf Polnisch Tschüss? Und ich hoffe jetzt auf ein Wort, was nicht so schwierig ist.
Es ist ganz einfach, es heißt Pa.
Hab ich ein Glück. Frau Smichowski, vielen Dank für diese Stunde. Pa. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Für sich und ihre Tochter und ihr weiteres Leben.
Herzlichen Dank.
Das Buch will ich nochmal nennen. Emilia Smichowski, Rückkehr nach Polen, Expedition in mein Heimatland bei Hansa erschienen. Sehr informativ und sehr fein geschrieben.